Das ist echt schlimm. Du stehst an der Ampel und dann säuft dir immer der Wagen ab, Alter. Ich habe gleich nach der Prüfung, bin ich noch mal einmal im Auto vom Kumpel gefahren und dann stand ich drei Ampelphasen, stand ich da hinter mir, alles super sauer und so ein Hals, weil ich einfach nicht wegkomme.
Ja, geil.
Hi, mein Name ist Salwa Humsi und ihr hört Unterwegs mit. Mein heutiger Gast ist Jan Delay, den ihr sowohl als Teil der Band Beginner kennen könntet oder auch als Solokünstler. Und ich begleite Jan heute ein Stück auf seiner Fahrt im IC von Hamburg nach Münster, wo er zur Abwechslung mal wieder auflegt, also als DJ einen Gig hat und spielt. Etwas, was ihm während der Pandemie angeblich noch mehr gefehlt hat als das Konzertespielen. Super spannend. Außerdem erzählt er mir, warum er für Billie Eilish in die Bresche springen würde und warum seine Bandkollegen nicht austauschbar sind. Und was er derzeit am liebsten kocht, erfahre ich auch noch.
Hallo Jan Delay.
Hallo, guten Tag.
Wir fahren jetzt gemeinsam von Hamburg nach Bremen. Nee, doch.
Nee, also ich fahre nach Münster, du fährst nach Bremen.
Du fährst nach Münster, ich steige in Bremen aus, genau. Und eigentlich wollten wir Richtung Vechta fahren. Nee, von Vechta zurück. Siehst du, ich fahre gerade so viel Bahn durch den Podcast, ich bin schon verwirrt, ich bin schon jetlagged. Und du hast aber leider Corona-Fälle in deiner Band und musstest deswegen jetzt auch eine Show absagen und spielst aber heute Abend eine DJ-Show, deswegen konnten wir trotzdem Bahn fahren,
genau.
Trotz des ganzen Chaos. Wie ist es jetzt für dich, wenn da drei Leute oder zwei Leute Corona haben?
Drei Leute in der Band und drei Leute in der Crew, das habe ich gar nicht erwähnt.
Sechs Leute insgesamt. Ja. Ich stelle mir das sehr stressig vor.
Ja.
Weil man ja auch, also ich bin ja auch selbstständig, ne? Ich habe jetzt nicht irgendwie ein riesen Team um mich rum, sondern bin zum Glück halbwegs, also kann alleine irgendwie unterwegs sein. Aber wenn ich jetzt denke, ich wäre dafür verantwortlich, dass irgendwie so eine Riesengruppe dann nicht arbeiten kann, das ist schon kacke, oder?
Ja, aber du musst natürlich sehen, dass ich ja nicht der bin, der dafür verantwortlich ist. Ich bin nur der, der irgendwie damit hantieren muss und gucken muss, was wir machen. Und wenn das, guck mal, weißt du, das Ding ist, wenn das jetzt einfach nur ein Gig gewesen wäre, danach wäre nichts mehr und so, dann wäre das auch nicht so schlimm. Aber wenn man, dann hätte ich vielleicht sogar überlegt, oder dann so Subs dazu holen, die dann nicht so, also Subs sind Ersatzmusiker, wo es dann nicht ganz so gut wird, aber dann, ach komm, scheiß drauf. Aber wenn du einfach so dann gucken musst, dann kommt wieder der Selbstständige und der Businessman. Mhm. Nächste Woche kommen mit die wichtigsten Shows des Jahres für mich. Und da müssen wir am Start sein. Und dann kommt halt so die Angst. Scheiße, schafft man das bis dahin? Wie lange? Wann bist du getestet? Okay. Welches Instrument kann sich jemand raufschaffen in drei Tagen, um als Sub mitzukommen? Und dann wird's halt stressig und nervig und anstrengend.
Also würdest du dich schon auch als Businessman bezeichnen?
Ja, klar.
Ja.
Muss man ja sein. Mhm. Also kommt immer drauf an, so. Das ist so ein Schalter, den knipse ich dann an und dann knipse ich den noch ganz schnell wieder aus.
Gibt es den Künstler und Musiker und die Businessseite?
Okay. Ja, ich habe das gelernt, als ich irgendwann Eimsbusch gegründet habe, was auch nur so, also ein Label gewesen, was einfach nur so aus der Nachfrage heraus entstanden ist, weil wir hatten mit Dynamite Deluxe ein geiles Demo-Tape gemacht und die ganzen Plattenfirmen, denen ich das geschickt habe, haben es nicht gecheckt und haben gesagt, das ist scheiße. Und wir und alle unsere Homies haben gesagt, nee, das ist geil. Und dann haben wir es einfach selber rausgebracht auf Tape. Und das lief dann voll krass. Und dann haben wir irgendwann Maxis gemacht. Und das war aber alles noch so der Freundeskreis aus dem Basement so. Und währenddessen parallel haben wir ja auch unsere Mucke gemacht und dann Bambule. Und dann wurde das alles riesengroß. Auch Dynamite Deluxe, also die anfangs bei Eimsbusch waren. Und dann wurde das so eine Maschinerie. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich würde jetzt eigentlich lieber gerne Beats machen und mein Rhymebook aufklappen und Texte schreiben oder auftreten und nicht jetzt hier sitzen in irgendwelchen Meetings und irgendwelchen Business-Quatsch besabbeln.
Ist auch das schon ist krass, ein bisschen, dass man beides können muss oder irgendwie das machen muss oder an, dass beides erwartet auch wird, oder?
Ja, das kommt eben darauf an, was man will. Und das war in dem Moment meine Erkenntnis. Ich habe gemerkt, nee, ich will das nicht. Ich will, klar, jeder Hip-Hopper will dann irgendwann mal kurz seine Klamottenlinie haben und sein Label, so, weil die anderen das da drüben auch haben. Dann probiert man das aus und merkt, wow. Also entweder wenn du eine Sache richtig machen willst, dann gibst du da 100%. Wenn du dies und das und das und das und das machst, dann hast du 10 Baustellen und das ist 10 mal 10%.
Also können wir
das
keinen Eistee von dir erwarten.
Kein, naja, da muss ich ja nicht, den muss ich ja nicht selber kochen und so, ja. Weißt du? Aber wenn du halt selber, wir haben dann auch mit Eisfrisch, irgendwann wollten wir natürlich auch Klamotten machen, also richtig Klamotten. Ne? Ich habe zu Hause Jeans-Kombis mit Hose, Jacke, mit Stick, mit den, sogar die kleinen, diese Nieten und sowas mit Eisfrisch drin und so. Aber das ist der Wahnsinn, du musst dann erkennst du, okay, das machst du dann in China, du musst 2 Jahre vorher wissen, was die Leute in 2 Jahren tragen werden, in welchen Größen sie es tragen werden und dann musst du das alles vorher schon bezahlen. So, das ist unmöglich. Für so ein paar kleine Hip-Hop-Spacken, die ein Label machen. So. Und dann halt, da habe ich das halt schmerzlich bemerkt. Ich habe mich dann rausgezogen, habe gesagt, nee, ich will Musik machen und die anderen haben es dann halt gegen die Wand gefahren. Was auch völlig okay ist. Also ich war da keinem sauer oder so. Ich hab mich ja selber rausgezogen. Ne? Wenn es mir irgendwie wichtig gewesen wäre, hätte ich halt was tun müssen. Habe ich halt nicht. Aber das war der Moment, wo ich das gemerkt habe, ich kann, wenn ich will, das machen, aber ich will halt nicht. Und ich will lieber Mucke machen, ich will Künstler sein, ich will nicht mit Zahlen jonglieren und ich will nicht Steuererklärungen machen und nicht so Finanzpläne. Das ist einfach nicht meine Welt. Und keine Ahnung, jemand anderes, weißt du, jemand wie Diddy oder so, der ist mehr das. Natürlich, der will auch Künstler sein und so, aber der schreibt nicht seine Lyrics, der macht nicht seine Beats. Auch wenn er genau die gleiche Leidenschaft und das Herzblut für die Musik und die Kunst hat, ist er, glaube ich, auch ein krasser Businessman einfach. Und du musst einfach auf ein skrupelloses Arschloch sein. Ja, das ist halt einfach so.
Ich finde, man merkt da auch, dass sich grundsätzlich die Pop- und Hip-Hop-Landschaft, ich sage Pop, weil das zählt ja mittlerweile irgendwie so ein bisschen mit da rein, ja auch verändert hat, dass es mittlerweile ja für viele Menschen, die jung sind und die irgendwie etwas erreichen wollen im Leben, gehört ja Rapper oder Rapperin werden oder Musiker oder Musikerin ja fast schon, ist ja fast schon so eine, gehört ja zu allen anderen Wegen dazu. Also es ist ja mittlerweile viel normaler, es hat sich viel mehr normalisiert, dass man sagt, das wäre auch ein Weg, sich ein Business aufzubauen. Das merkt man ja auch an vielen von den KünstlerInnen aus der neuen Generation, die nachkommen, dass man richtig merkt, die machen das als Business von Anfang an. Also das ist ja nicht mehr diese schöne romantische Vorstellung vielleicht, wie mit der du aufgewachsen bist oder deine Generation.
Du meinst das auch so bezogen darauf, dass es sozusagen, dass Rapper nur die erste Stufe im Karriereplan ist. Dass es gar nicht um Hip-Hop und Doppelreime geht, sondern um bei DSDS mitmachen, wenn ich da dabei war, kann ich danach
genau. Oder bei GNTM, dann kann ich danach Influencerin werden.
Ja, genau.
Also das ist jetzt blöde Vergleiche.
Die legen auch immer dann auf. Ja, oder genau. Vor 10 Jahren haben sie alle aufgelegt.
Oder ich glaube aber, dass es im Pop auch mittlerweile immer normaler wird. Also keine Ahnung, Billie Eilish, Dua Lipa, Rihanna, jetzt nicht klassische Popkünstlerin.
Aber Billie Eilish hat alles selber gemacht.
Die haben ja auch alle irgendwelche Unternehmen noch nebenbei am Laufen, ne? Also das gehört schon mittlerweile dazu.
Ja, okay, aber da, also das wäre mir wichtig. Ich glaube auch, also ich habe nichts mit Billie Eilish zu tun.
Die kann man natürlich nicht vergleichen.
Jetzt springe ich hier für sie in die Bresche und sage, nee, stopp, das ist wirklich...
Bist du Billie Eilish-Fan?
Nein. Okay. Ich springe trotzdem für sie in die Bresche, weil ich bin Fan von Künstlern. Ich finde das toll, wenn es Leute gibt, die ihr Ding machen, scheiß drauf, was andere sagen. Und sie ist so jemand. Und die hat das alles selber gemacht mit ihrem Bruder und die hat mal eben kurz einen Blueprint für ein komplett anderes Soundbild geliefert, was weltweit im Radio läuft. Das musst du erst mal hinkriegen.
Absolut.
Und das kam von ihr raus. Da ist nichts mit Business.
Nee, voll nicht.
Und natürlich ist sie, weil sie so cool und so smart ist und aus so einer Familie kommt, die das halt auch checken, so ein bisschen Greta-mäßig, glaube ich auch, dass sie, natürlich musst du dann zwangsläufig ein bisschen Business machen, weil du musst aufpassen, dass du weiterhin die Kontrolle behältst und du musst deine Firmen gründen, damit du selber über dein Merch bestimmen kannst, selber über deine Bookings bestimmen kannst, selber über all das bestimmen kannst und dann bist du zwangsläufig Businesswoman. Aber die kommt aus der Kunst.
Was ich bei Billie Eilish auch so krass fand, ist, wenn ich jetzt überlege, ich glaube, wir sind beide krass von Radio geprägt. Ich habe zumindest häufig gelesen und gehört, dass du sehr leidenschaftlich über BBC teilweise auch erzählst.
BBC One Extra.
BBC One Extra. Und ich bin auch richtig krasses Radiokind und auch dadurch musikalisch sozialisiert. Und es gibt... Also die Popmusik, die im Radio lief in Deutschland, als ich so, keine Ahnung, so in der prägenden Zeit, 12, 13, 14, 15 oder so, ist ganz anders als das, was heute läuft. Und das finde ich schon, da ist jetzt Billie Eilish eine von vielen, aber die hat mit so den Anstoß dafür gegeben, dass sich das schon verändert hat, dass du nicht mehr, früher klang irgendwie vieles gleich und es war relativ eindeutig, was ist gerade modern, und dann haben alle Popkünstler irgendwie diesen Sound gemacht. Und gerade, finde ich, vielleicht spielt da auch so TikTok und so mit rein, gerade ist das gar nicht mehr so berechenbar. Also gerade kannst du die zerfrickelste Indie-Mucke machen und damit einfach einen Hit landen. Genau. Also irgendwie und hier dieser Harry Styles-Song As It Was zum Beispiel, denke ich jetzt.
Ja, aber da hast du auch einen Harry Styles dabei, das darfst du nicht vergessen. Das ist natürlich die
Aber das hast du natürlich auch bei Künstlern, die wie Billie Eilish zum Beispiel, die ja nicht von Anfang an Billie Eilish waren, sondern einfach irgendeine neue Newcomerin war und die halt eigentlich Musik gemacht hat, die überhaupt nicht radiokompatibel ist. Also ich habe jahrelang in der Musik Redaktion beim Radio gearbeitet und ich weiß ungefähr, nach welchen Kriterien Songs ausgewählt werden und was besprochen wird. Und wenn ich jetzt überlege, als ich beim Radio angefangen habe, wenn da so ein Song wie Billie Eilish dabei gewesen wäre, da hätten alle gesagt, hä?
Ja, voll.
Können wir nicht spielen.
Die haben so. Voll, genau so ist es auch. Bei Billie Eilish ist es so, dass die das Radio nicht mehr anders konnte.
Ja, ja.
Die mussten das spielen.
Ja, ja, genau.
Weil auf einmal ist die so large geworden und die ist nur so large geworden wegen den Kids, die so alt sind wie sie.
Ja.
Und die das entdeckt haben und die es einfach riesig large gemacht haben, egal ob jetzt über, also bestimmt noch nicht über die legalen Plattformen, bestimmt erstmal über YouTube, Soundcloud, über all die, Mixcloud, was weiß ich. Und dann wurde das so groß.
Aber ist das nicht ein gutes Zeichen?
Ja, ja, klar. Es ist toll, dass es immer noch diese romantische, anarchistische Form des Internets gibt, wo sowas passieren kann. Aber es ist auf jeden Fall keine Regel.
Nee.
Es ist eher die Ausnahme.
Aber durch TikTok kann schon von heute auf morgen ein Song richtig groß werden?
Ich glaube, wenn ich das einfach beobachte, so als Hobby-Kulturhistoriker, dass bei TikTok immer so ist, das kann es, aber die reanimieren. Also TikTok ist eher eine Reanimier-Hit-Quelle. So wie früher, als ich Kind war und Jugendlicher war, gab es immer einen Levi-Spot, einmal im Jahr im Kino. Die haben immer irgendeinen Oldie genommen und das ist dann auf 1 gegangen. Oder C&A Young Collections auch. Die haben immer einen Song von Mamas und Papas oder von Sam Cooke oder von dies oder von das. Und es ist garantiert auf 1 gegangen. Und bei TikTok kommt es mir so vor, die reanimieren immer nur Sachen. Also
es kommt schon richtig viel Neues nach.
Gibt es einen Hit, der über Neues von jemandem, den du nicht kennst und der über TikTok kam?
Ja, super viele.
Ja?
Ich würde sogar sagen, ein Großteil. Also viele alte Songs kamen auch nach. Da war ja zum Beispiel dieses Ding mit Fleetwood Mac.
Zum Beispiel.
Das fand ich komplett verrückt. Was voll geil ist, also
und
auch
ist
viel
das, was
Altes.
Ich meine mit reanimiert.
Und das ist tatsächlich interessant, weil man dann merkt, ich kann das immer bei meinen Schwestern ganz gut messen, dass die auf einmal Musik hören, wo man sich denkt, hä?
Ja, genau.
Warum kennst du das? Warum hörst du diesen Song jetzt?
Und genauso war das früher mit diesen Werbungen. Da haben unsere Eltern so,
oder
hä,
mit
wieso
Radio.
Hörst du denn Mamas und Papas?
Oder mit Radio. Früher hatte Radio ja auch noch eine ganz andere Macht.
Ja, aber nicht das.
Eine ganz andere
die haben
Macht.
Das dann immer nur so begleitet.
Ja.
Die Macht, also das TikTok war das Kino und die Werbung. Und das hat es
echt sagen?
Ja,
dass das Hauptding war?
Das war das Ding. Und dann haben alle das gesehen und dann haben die im Radio das rausgeholt und wieder gespielt. Mhm. Und da, so, weil sie auch nicht anders konnten. Mhm. Aber es wurde ausgelöst von der Kinowerbung auf jeden Fall. Aber sag mir jetzt mal einen TikTok-Hit, der von TikTok.
Nur durch TikTok.
Ja, und der keine Reanimation war.
Naja, also wenn man jetzt auf den deutschen Markt guckt, ist dieser Song von Domiziana, ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ich kenne nicht mal Domiziana.
Das ist halt, genau, das ist halt so gerade, weiß nicht, auf Platz 1 auf jeden Fall auch gewesen, ich weiß nicht wie lange, aber so ein richtig krasser Hit, der glaube ich auch vor Monaten rauskam schon, eine junge Rap-Künstlerin, das ist ihr erster Song und der ist dann einfach auf TikTok steil gegangen und sowas passiert halt andauernd, aber auch...
Rappt auf Deutsch?
Die rappt auf Deutsch, genau, so ein bisschen Haiti-mäßig angelehnt.
Echt?
Ja.
Nicht geahnt.
Komplett steil gegangen. Der Song ist überall. Aus dem Nichts. Man kannte die vorher gar nicht.
So ein bisschen
das
wie bei Zoe. So ein bisschen Zoe-mäßig. Zoe was?
Kann sein, ja. Also, aber das passiert wirklich andauernd gerade. Und ich habe letztens mit einem jungen Künstler geredet, ein junger Musiker, der gerade noch dabei ist, seine Karriere aufzubauen. Und der meinte halt auch wirklich zu mir so, ey, ich habe jetzt hier diesen Song gemacht, irgendwie mit irgendeinem Elektro-Duo zusammen, also sowas, was auch so richtig schön ins Radio passt, was so richtig konform ist, würde ich mal sagen. Und er meinte so, in dem ballern wir richtig auf TikTok durch und versuchen zu pushen, dass der quasi erfolgreich wird und viele Streams bekommt und so. Das heißt, für viele ist TikTok auch, wird es richtig so erzwungen, würde ich sagen, dass man irgendwie...
Ja, ich denke auch immer bei diesen TikTok-Sachen, wenn dann diese windigen A&Rs und PMs und so dann da sitzen und sagen, ah, wir müssen TikTok bespielen oder beballern oder was
auch immer. Ich habe gesehen, du machst auch ein bisschen Reels und TikTok.
Ja, ja,
und
genau.
So.
Aber ich glaube, für dich, das nimmt man halt so mit. Aber ja, ich glaube halt, du kannst das nicht forcieren. Nee. Entweder das passiert von selber oder das passiert nicht. Da kannst du machen, was du willst. Das muss von selber kommen. Ich ahne das halt von Summer Jam.
Ja.
Der hatte, ne, mit dem Tamam, Riesen, das ist ein Riesending, das hat er mir mal erzählt. Ja. Das ist ja in der Türkei und in Thailand larger als hier. Mhm. Nur durch TikTok und er hat nichts dafür getan. Er hat irgendwann Anrufe gekriegt.
Durch TikTok kam das auch.
Von irgendwelchen Homies aus der Türkei. Ey, Digga, weißt du überhaupt, was hier los ist? So, das sucht sich Wege wie Wasser, weißt du? Und du hast damit nichts zu tun.
Ich glaube leider schon, dass es mittlerweile viele Leute gibt, um da so ein bisschen die Romantik rauszunehmen, die das sehr gut forcieren können. Also wenn man sich jetzt so Künstler anguckt, die richtig groß sind wie Drake oder so, die halt wirklich ganz gezielt oder auch eine Lizzo ganz gezielt beim Songschreiben schon wissen, was kommt bei TikTok an. Du brauchst irgendwie eine Zeile, die sehr bildlich ist oder die sich gut zitieren lässt.
Ja, ja.
Genau, das waren dann früher die Zeilen, die dann alle mitrufen bei Drake. I only love my bed and my mama, I'm sorry. Wo du genau weißt, das rufen alle mit beim Konzert.
Genau, oder das tätowieren sie sich auf dem Arm.
Ja,
oder,
genau.
Oder dann,
das wird die Insta-Caption.
Ich brauch irgendwie ein geiles Video, damit ich N1 bei Viva kriege oder so.
Ja.
Also die Mechanismen gab es immer schon.
Okay.
Und es war auch immer schon so, dass man als Künstler, egal ob als kleiner oder als großer Künstler, das immer im Hinterkopf hatte, wenn man was gemacht hat.
Mhm.
Ob man es dann nun zugelassen hat und bespielt hat oder nicht, aber das war immer schon da. Es ändern sich nur die Bezeichnung.
Mhm.
Weißt du, TikTok, dann war es, vorher war es halt bla bla bla, irgendwann früher war es Viva oder die Kinowerbung oder...
Das ist so ein bisschen, wie man früher gesagt hat, die Leute werden alle dümmer vom Lesen und dann wurden sie alle dümmer vom Fernsehen gucken,
genau.
Jetzt werden sie alle dümmer von Social Media, aber es verändert sich einfach
nicht. Ja, genau.
Das finde ich einen schönen, positiven Ausblick.
Genau.
Aber wie schaffst du das, dich davon frei zu machen? Ich habe die erste Folge von dieser zweiten Staffel habe ich mit Casper gemacht und der meinte zum Beispiel, dass ihm, weil du über das Freimachen geredet hast von diesen ganzen Erwartungen und so, der hat erzählt, dass ihm Corona da voll geholfen hat, weil er die Zeit hatte beim Songschreiben, weil er die Möglichkeit hatte, sich loszulösen von dem Gedanken, das muss live funktionieren, weil er wusste, live gibt's jetzt eh erstmal nicht.
Ja.
Wir wissen überhaupt eh gar nicht, wie die Situation gerade weitergeht. Die Künstler und Kultur und Eventbranche war ja die am meisten vergessen wurde und echt gar keine Aussicht hatte, wann geht's für uns wie weiter. Und dass er meinte, dass er sein letztes oder sein aktuellstes Album so frei schreiben konnte wie noch nie, weil er eben nicht daran gedacht hat, das muss im Radio funktionieren oder in einem großen Stadion oder so. War das für dich auch so? Schaffst du es, dich davon zu lösen, von diesen ganzen Sachen?
Ich gehe auch anders daran.
Du springst ja auch genre-technisch
sehr
doll.
Ja, das sowieso, aber ich mache das, was ich irgendwie fühle, worauf ich Bock habe und nicht... Also, keine Ahnung, wenn ich jetzt 9 Songs fertig habe und das sind alles Balladen, dann denke ich mir schon, okay, scheiße, ich brauche noch mal ein, zwei Nummern, die ein bisschen rocken, weil ich will ja auch auf Tour gehen.
Mhm.
Aber sonst bin ich nicht so, dass ich irgendwie denke, oh, das muss jetzt hier live funktionieren und dann baue ich noch einen für die Clubs und einen noch hier für die Ladies oder so.
Mhm. Das will ich jetzt Casper auch nicht unterstellen. Ich glaube, so meinte er es nicht, aber so, dass man schon natürlich einen Druck einfach hat, ganz natürlich. So wie ich irgendwie auf Arbeit meinen Druck habe, hat man als Rapper dann vielleicht den Druck, dass man sich schon denkt, man möchte schon, dass es jetzt gut wird und das soll schon auch funktionieren.
Das,
gar nicht jetzt so Popmaschinerie-mäßig, ich brauche jetzt einen Song für die Frauen und ich brauche einen Song
okay,
für
das war auch eins weiter, aber er hat ja schon das gesagt, das muss im Club funktionieren und davon konnte er sich losmachen.
Ja.
Ich wünsche jedem Künstler, dass er selber sich von allem so erstmal losmachen kann, wenn er anfängt, Songs zu machen, dass da irgendwie was noch verbessert werden könnte oder was anders gemacht werden könnte. Das kann man immer noch danach bemerken, wenn der Song dann da ist. Aber man sollte sich immer erstmal von allem frei machen und nur das tun, was man in dem Moment irgendwie fühlt. Und ich zum Beispiel bei Corona konnte erstmal gar nichts machen. Ich war so gelähmt. Also ich konnte, das war genau richtig, ich hatte das Album quasi schon fertig, fast. Und dann kam Corona und dann war erstmal 2 Monate überhaupt gucken, was passiert hier gerade. Und dann so diese ganze Schönschriftphase, für die man sich sonst nie Zeit nimmt, so, ne? Dass hier Tropf konnte ewig da rummixen und machen und tun. Das war super. All dieses Technische, dafür die Zeit zu nutzen, war Hammer und die Ruhe zu haben. Aber kreativ zu sein, wenn ich dann irgendwie was schreiben sollte, das konnte ich nicht, weil ich einfach viel zu sehr blockiert war von dieser Scheiße. Einfach von dem, was
genau
ist.
Was genau hat dich da blockiert? Als Privatmensch Corona. Oder auch als Künstler, weil gerade deine Branche so betroffen war?
Nee, scheiß auf Branche, mein Leben, die ganze Welt. Du wusstest ja gar nicht, was ist denn jetzt hier eigentlich los? Mhm. Wann kommen wir da je wieder raus? Wird es je wieder Konzerte geben? Sind in 2 Jahren alle tot? Keine Ahnung, am Anfang von der Pandemie, da war ja noch Fragezeichen über Fragezeichen. Und da kann ich mich einfach nicht locker machen. Ich habe das ein, zwei Mal versucht, so auch irgendwie für dann irgendein Feature oder irgendwas so, das ging einfach nicht. Mhm. Nach einem halben Jahr ging es dann und da war es dann auch wieder cool. Mhm. Aber so die ersten 6 Monate einfach viel zu aufgewühlt vom Kopf her, als dass man sich da locker irgendwie ein paar lustige Reimchen hätte hinschreiben können.
Ja, und das Fiese ist ja auch so ein bisschen, dass der Stress ja so anhält. Also es gab dann immer diese kurzen Phasen, wo es dann so kurz besser wurde, dann im Sommer war es besser. Und dann gab es irgendwie am Anfang diese Autokino-Konzerte und Picknick-Konzerte und alles. So, dann hat so die Eventbranche irgendwas versucht zu machen, dass es irgendwie weiterging. Ja. Jetzt konnte es endlich wieder normal weitergehen und jetzt bist du in der Situation, in der du gerade bist, wo du irgendwie weißt, deine wichtigsten Shows stehen vor dir, ich nehme an, damit meinst du auch die Hamburg-Show, ne? Ja. Ich habe nämlich gegoogelt, weil ich wissen wollte, wie die Presse darauf reagiert hat und ich war echt überrascht, dass du ein Konzert absagen musst und dann kommen gleich 3, 4, 5 Artikel. Jan Delay, wird das Hamburg-Konzert stattfinden können und so. Macht natürlich total Sinn. Ich gucke mir sonst so Klatschpresse und nicht an, deswegen habe ich das nicht auf dem Schirm. Aber ich war so, krass, da ist auch ein Druck hinter, ne?
Auf jeden Fall. Ich habe auch heute extra dann nochmal eine Story gepostet, so von wegen, ey, ich glaube, das wird alles was und so. Mhm. Das kriegen wir hin, mach dir keine Sorgen. So, das hätte ich sonst auch nicht gemacht.
Mhm. Und bist du dann jetzt irgendwie aufgeregt, dass es klappt? Klar. Oder? Ja?
Ja, nein. Klar, ja. Natürlich. Ich meine, ist ja klar. Also.
Ja, ich drücke dir die Daumen. Wann ist die Show?
Im Montagabend steigen im Bus. Also Dienstag ist die erste Show in Stuttgart. Mhm.
Und jetzt mal blöd gefragt, warum kann man nicht einfach ist natürlich total scheiße, aber warum kann man nicht die Leute ersetzen?
Kann man schon. Wir haben halt ein echt krass, das hört sich jetzt geil, großkotzig an, aber wir haben wirklich ein Qualitätslevel. Also Disco Number One, meine Band, die ist, wenn du fragst irgendwelche Musiker in Deutschland, egal welche, die werden alle die Disco Number One kennen und werden wissen, okay, das ist am Start. So. Das ist quasi so, das ist die Creme. Und da kannst du, na klar kriegst du immer irgendwie Leute, die das machen können, aber das wird nicht so geil sein, weil wir sind halt eine eingespielte Band mit einem eigenen Sound. Und wenn da also gerade Drums oder Bass und meinem Bassisten geht's halt schlecht. Und das einfach auszutauschen ist, das nimmt der Show halt krass was. Mhm. Und wenn du dann, also bei allen Musikern würde ich es mir überlegen, das kann man machen. Mhm. Das machen wir auch so manchmal, wir haben ja auch Subs, so für einen Bläsersatz oder so, weil manchmal geht das einfach nicht mit den Bookings. Aber wenn du gleich 3 hast, 3 auszutauschen, dann würdest du den Sound verändern und die Show würde einfach nicht so geil werden wie sonst. Mhm. Und das finde ich irgendwie doof. Und dann sage ich lieber, nee.
Oh, ätzend. Ja. Okay, verstehe ich. Na gut, ich drücke dir die Daumen. Wie seid ihr dann eigentlich unterwegs? Im Tourbus?
Ja.
Mit der Bahn? Bahn nicht?
Jein, also wenn wir so...
Es geht wahrscheinlich in der Größe nicht, ne?
Ja, kommt drauf an, wenn wir zum Beispiel, guck mal, neulich haben wir in Hannover gespielt. Klar, da fahren wir mit der Bahn hin. Und fahren sogar noch mit der Bahn zurück, weil es jetzt im Sommer spielst du so früh, weil es draußen ist, so dann kriegen wir um, keine Ahnung, 23.30 Uhr noch eine Bahn und dann kam die aber nicht, die deutsche Bahn. Und dann haben wir uns original Taxen genommen.
Wirklich?
Ja, mussten wir. Wir standen, ich meine, was sollen wir machen? Wir sind da in Hannover, wir wollen nach Hause. Es gibt keine Bahn.
Und du hast jetzt frischen Führerschein gemacht, oder? Oder hast angefangen? Hast du
ihn schon? Nee, ich habe den seit, ich bin sogar durch die Probezeit jetzt schon. Ich habe eine Woche vor Corona habe ich
den. Und das ist auch so ein richtiges Städtekind-Ding, ne? Dass man keinen Führerschein hat. Ja. Weil ich werde immer dafür ausgelacht von meinen ganzen Dorffreunden und Freundinnen, weil die immer alle so sind, so, ja, du Berlinerin, du hast keinen Führerschein, ne? Das ist für die komplett absurd. Ich kenne das gar nicht anders. War bei dir auch so?
Ja, genau. Ja. Also einmal Stadtkind und wir hatten ja DJ Matt, der hat ein Auto. Der war eh älter als wir und das reicht. Mhm.
Und wie war das, den Führerschein zu machen? Also vor allem jetzt, wenn man schon ein paar Jahre älter ist, ist ja was anderes, als wenn man den mit 17 macht, weil da lernt man ja auch noch schneller Sachen. Ich habe echt ein bisschen Respekt davor.
Ja.
Also ich muss sagen, ich sage die ganze Zeit so, nee, ich habe keine Zeit, aber ein bisschen habe ich auch Respekt davor.
Ja, und
ich habe
keine Lust. Das wird auch größer werden, je länger du wartest.
Ja, das glaube ich. Und weißt du, worauf ich auch keine Lust habe, so in so eine Schule zu gehen und das dann so lernen zu müssen und so. Ich mag das gar nicht, wenn ich quasi dieser Schulsystemgedanke, dass ich dann gezwungen bin, mich in so ein System unterzuordnen und ich muss jetzt das lernen. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß
nicht, da bin ich, glaube ich, zu anti-autoritär.
Voll.
Ja.
Es ging mir genauso. Ja. Auch so dieses Prüfungsding und so. Es war die, also die Prüfung und so war die Hölle. Aber ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Das war die beste Entscheidung. Vor allem wegen Corona. Also wenn ich quasi es nicht gemacht hätte, dann wäre Corona der absolute Abfuck gewesen, weil meine Freundin hat auch keine. Meine Tochter ist zu klein für einen Führerschein. Wegen der habe ich den überhaupt gemacht. Und dann hätten wir da irgendwie irgendwo gesessen, wären irgendwie Hände gebunden und hätten nirgendwo hinkommen können. Es war ja total alles Lockdown. Das war so gut.
Und hast du irgendeine, weil ich stelle mir das auch witzig vor, man muss ja dazu auch sagen, du bist auch ja ein Delay. Und wenn du dann da irgendwie so eine Probefahrstunde hast und, keine Ahnung, bremst irgendwie blöd, dann guckt jemand raus und sieht dich im Auto. War irgendwie sowas oder war das relativ entspannt?
Nee, das glaube ich gar nicht. Was, okay. Wo ich irgendwie ein bisschen Schiss vor hatte, war dieses... Das war dann aber auch völlig scheißegal. Die Theoriestunden, weißt du, kommst da rein, da sitzen 20 18-Jährige und dann komme ich da
und
rein.
Und du da drin. Moin. Oh, warst du der Älteste dann?
Ja, natürlich.
Oh, scheiße.
Die sind alle 18.
Oh.
Und dann sitzt du da so. Oh. Und das Miese ist halt, dass, weil das bei den Theoriefahrstunden ist, das nicht so, dass immer die gleichen sind, sondern das ist ja jedes Mal ein anderes Kapitel und du musst einmal bei jedem Kapitel gewesen sein.
Ah ja.
So, das heißt.
Hallo.
Hallo. Die Fahrscheine. Ja. Hast du unsere Fahrscheine?
Ja, ich weiß nicht, ob deiner auch dabei ist. Keine Ahnung. Da musst du mal dein Management.
Ja.
Ich hab
sind das
hier.
Zwei?
Ja, Hamburg nach Münster und Hamburg nach Münster. Ich glaube, das ist für uns beide,
ja.
Oder? Ja.
Okay.
Super,
Dank.
Danke. Danke.
Dankeschön. Das ist das erste Mal während dieser Staffel, wo wir währenddessen kontrolliert werden. Meistens winken sie freundlich, weil wir haben ja hier, wir sind ja in so einem kleinen Abteil.
Ja.
Für die Leute, die es nicht sehen können, offensichtlich hängt hier noch ein Zettel, wo steht Ruhe bitte, Ausrufezeichen, 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 Audio- und Filmaufnahmen.
Aber das,
und ein bisschen weirder das, Smiley, der ein bisschen
so geil aufgeklebt. Guck mal,
ja. Das
falsch schon mal.
Es geht von beiden Seiten. Nee, das wurde letztens auch schon gesagt, bei Mordlust. Kannst du von beiden Seiten sehen.
Weil von hier aus sieht es so aus, als ob da auf der anderen Seite was anderes
steht. Nee, das ist ein magisches Schild.
Okay.
Ja.
Was wollte ich gerade sagen?
Dass du unter den ganzen 18-Jährigen saßt.
Genau. Und das Miese ist, dass es nicht immer die gleichen 18-Jährigen sind, sondern jedes Mal sind da andere 18-Jährige. Weil
warum?
Es ja jedes Mal ein anderes Kapitel. Naja, jeder muss zusehen, dass er in seiner Laufbahn der Theoriestunden alle 14 oder 17 Kapitel abgehakt hat.
Ja.
So, und jeder fehlt mal hier, dann muss er da nochmal so. Und das hast du immer neue Leute da. Mhm. So, ja. Aber die haben mich gar nicht erkannt, glaube ich.
Also okay.
Es war für mich einfach nur unangenehm.
Man macht sich meistens wahrscheinlich mehr Kopf, als
genau.
Es dann...
Und was halt auch krass ist, du lernst einfach viel langsamer, ne? Also gerade das Fahren mit Gangschaltung, das ist echt... Mhm. Ich habe ich bin jetzt 2,5 Jahre, habe ich Führerschein und fahre Auto. Ich habe nicht einmal wieder Gangschaltung gefahren.
Wirklich? Kein Bock? Ja, okay.
Das ist echt schlimm. Du schießt deine Ampel und dann säuft dir immer der Wagen ab.
Ja.
Ich habe gleich nach der Prüfung bin ich noch mal einmal im Auto vom Kumpel gefahren.
Ne? Ja. Nie wieder.
Stand ich drei Ampelphasen, stand ich da hinter mir, alles super sauer und so ein Hals, weil ich einfach nicht wegkomme.
Ja, geil. Ja, gut. Na, vielleicht nehme ich das nochmal als Inspiration, dass ich es doch mal langsam machen sollte. Es gibt ja auch so Crashkurse, die du machen kannst, dass du dann an einem Wochenende so richtig durchpeitscht. Dass du halt
mach das nicht
so.
Nee.
Meinst
mach
du?
Das nicht. Ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe.
Ja?
Wir haben viele Leute davon abgeraten. Ja, weil du lernst es nicht.
Ah,
es geht ja darum, auch, dass du fahren lernst. Es geht darum, dass dein Körper das annimmt, weißt du? Also wenn du anfängst, zu Autofahren zu lernen, ne, sind bei dir 1900 Synapsen damit beschäftigt, Dinge zu tun gleichzeitig, weil du, das ist echt, das ist nicht ohne.
Mhm.
Regeln, Schalten, Verkehr, andere Leute so. Wenn du 5 Jahre fährst, hast du noch 4 Synapsen, die sich damit auseinandersetzen.
Denkst du dir gerade die Zahlen aus? Oder
nee, ich weiß die 400
hundertprozentig. Okay, aber die anderen
die
sind so ungefähr.
Aber die 1900 ist so ungefähr.
Okay.
Aber es ist wirklich so ein Sprung. Es ist echt krass, weil einfach, du kennst ja auch das Ding, du musst etwas 1000 Mal machen, dann kannst du es. Und wenn du in 3 Tagen Führerschein machst, als jemand, der noch nie in einem Auto gesessen hat, findet immer auf dem Land statt auch noch, nicht in der Stadt.
Ja.
Und dann kommst du in die Stadt mit deinem kleinen 3 Tage Führerschein. Alter.
Durch Berlin, Alter.
Du wirst so kacke
schwitzen,
ey. Oh, also mach das nicht. Echt.
Vielleicht mache ich es einfach nie.
Du machst
aber
wenn du irgendwann schwanger werden solltest, dann musst du das machen. Mach das dann sofort, damit du es quasi, weißt du?
Damit
weil dann,
du das nicht
hat. Du brauchst, ey, wenn man ein Kind hat, das ist so geil, wenn man einen Führerschein hat.
Ja.
Ich schwör's dir.
Machst du denn gerne Dinge so das erste Mal?
Ja.
Weil,
ja,
gerne,
klar,
ja?
Ich bin ein neugieriger Mensch.
Okay, ich hasse das nämlich.
Nee,
ich hasse das,
super.
Wenn ich was noch nicht gut kann. Das macht mich dann...
Ja, okay.
Also auch wenn ich ein neues Gericht koche,
aber das, ist doch ganz normal.
Das erste Mal finde ich immer richtig ätzend.
Aber das ist doch ganz normal.
Aber du sagst, du machst es gern.
Ja, ja, nein, ich meine, es ist doch ganz normal, dass es beim ersten Mal nicht
Dass es nicht perfekt wird.
Ja.
Ja.
Es sei denn, du bist ein super krasses Talent und wusstest noch nicht, dass du Steinpilz-Ravioli einfach so
perfekt machen kannst.
Im Schlaf machen kannst.
Ich war letztens, wegen den Pilzen, ich war letztens auf einer Hochzeit, es war richtig geil, es war wie so ein Festival gestaltet. Und am ersten Abend hatten offensichtlich alle sehr dollen Hunger, weil sie sehr weit angereist sind. Und dann gab es da Risotto, und zwar Pilzrisotto. Und ich würde von mir behaupten, dass ich ein richtig stabiles Pilzrisotto mache. Und da war aber richtig dick Fenchel drin. Und alle hatten riesen Hunger.
Samen oder Gemüse?
Also
Fenchelsamen oder
Fenchel? Nee, richtig, also Gewürz
oder
Fenchel? Richtig Gemüse, ja.
Ja.
Es war überhaupt nicht geil und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum man da Fenchel reinmacht. Und ich fand es auch mutig, für viele Leute, also für 150, 200 Leute Essen machst, vorauszusetzen, dass die alle Fenchel mögen, so als Gemüse, fand ich schon krass. Ist mir gerade random eingefallen, aber...
Ich liebe Fenchel, aber ich weiß auch nicht, was das in einem Pilzrisotto ist.
Ja, oder? Komisch,
ne? Nicht rein.
Ich hoffe, das hört niemand von denen, der das Essen gemacht
Risotto,
hat.
Ich mag auch Risotto nicht so.
Ist aber sehr schlunzig.
Da passen auch überhaupt gar keine Gemüsestücke rein, egal welches Gemüse, außer Pilz.
Ja doch, Pilz ist gut. Und was ich letztens gesehen habe, Risotto alla Norma, sizilianisches Risotto quasi mit Aubergine drin.
Das ist cool. Aubergine
das ist richtig geil.
Aubergine hat ja die gleiche Konsistenz
wie ein Pilz.
Wie ein Pilz oder wie ein Risotto. Aber so auf einmal so was Hartes oder weißt du, so das, so hä?
Kochst du denn gern?
Ja.
Ja, wirklich?
Ja.
Obwohl du viel unterwegs bist auch? Und das kriegst du dann auch hin?
Ja, unterwegs koche ich nicht.
Naja, weil bei mir ist so, wenn ich.
Aber gerade deshalb, guck mal, ich bin immer unterwegs und ess, irgendwo gehe ich essen, dann will ich zu Hause was Vernünftiges essen. Und
hast du so eine Sache, wo du sagen würdest, wenn du jetzt jemanden einlädst und richtig auftischen willst, das, was du richtig gut kannst? Womit würdest du jemanden beeindrucken wollen beim Kochen?
Kommt immer auf denjenigen an oder diejenigen.
Wirklich, passt du dann an? Was würdest du für mich kochen?
Oh, kein Risotto.
Kein Risotto.
Ich weiß nicht, dafür müssten wir uns noch ein bisschen länger unterhalten und ich müsste wissen...
Du würdest abtesten.
Worauf du, ja.
Okay, also vorher wird erstmal ein Sheet verschickt. Bist du Vegetarier, bist du nicht? Glutenfrei, nicht?
Sowas finde ich immer so anstrengend. Nee, ich würde einfach fragen, was magst du denn gerne?
Okay.
Was
ja, aber dann ist
ja
einfach. Was ich gerne mag, ich esse gerade sehr viel Essen mit Kichererbsen.
Cool.
Ja.
Ich habe gerade nämlich... Ich mache das auch immer so ein bisschen, wie ich das mit der Mucke mache. So, jetzt mache ich das, dann habe ich das abgehakt, dann mache ich das.
Alle Genres durch.
Genau, und ich habe im Winter, weil ja auch wieder Lockdown war und Tour abgesagt und alles, so okay, jetzt gehe ich endlich mal. Im letzten Winter habe ich angefangen, mit, so richtig ins Wok-Detail zu gehen, asiatisch.
Mhm.
Und dann habe ich diesen Winter mit Indisch angefangen, weil es mich auch immer schon angezeckt hat mit Linsen und Curries und Dal und
das
Kichererbsen.
Passt gut. Ja.
Und deshalb, ich war nie ein Kichererbsen-Mensch, aber seitdem... bin ich jetzt auch voll into Kichererbsen. Also könnte ich dir was Indisches machen.
Ja, das finde ich, das ist ein guter Vorschlag. Ich muss auch sagen, wenn ich eine Sache gut finde, dann bleibe ich komplett darauf hängen. Also das habe ich bei Songs. Ich höre dann tagelang den gleichen Song.
Ja.
Ich habe es aber auch bei Essen. Und ich habe jetzt zu Hause wahrscheinlich alles in Kichererbsenform. Ich habe Kichererbsen-Snacks. Ich habe Hummus da. Ich habe, also wirklich, es gibt da so geröstete Kichererbsen, so wie Chips. Dann habe
ich
Kichererbsen-Nudeln. Auch geil, wenn du halt nicht immer Bock hast auf so die volle Ladung.
Gibt es auch Wasabi-Kichererbsen?
Wasabi-Kichererbsen, ja, nee, muss nicht sein.
Ja, würde aber gehen.
Würde gehen, ja. Naja, Kichererbsen. Du spielst heute Abend aber ein DJ-Gig.
Ja.
Und da fahren wir ja gerade in die Richtung.
Ja.
Du legst dann auf mit Platten?
Nee. Damit habe ich 2004 aufgehört.
Oh. Okay.
Vor 18 Jahren.
Also, wie legst du auf?
Mit einer Konsole.
Ah, okay.
Ich hab 2004 aufgehört, diese Plattenkoffer durch die Lande zu tragen, weil das ist einfach der Wahnsinn.
Ja.
So. Hab mich tierisch gefreut über Serato. Dann habe ich angefangen, alles zu digitalisieren und so, mir dann eine Bank aufzubauen, das zu machen. Dann habe ich irgendwann, aber war ich immer so tierisch genervt von diesem Gepimmel mit der Serato-Karte, das Umbauen, Umstecken und jemand wie ich ist ja auch immer eher nicht der Warm-Up-DJ, sondern der dann irgendwann kommt, wenn der Club voll ist. Mhm. Dann gucken einen alle an und haben die Handys und filmen einen, wenn man das weiß gebadet steht und dann läuft das nicht und dann geht das nicht synchron und dann ist da irgendein Scheiß und irgendwann habe ich gesagt, fuck you.
Ja.
Ich hole mir eine Konsole.
Das kann man sich vorstellen wie so ein kleines DJ-Pult, was man mitnehmen kann.
Ja, jeder
quasi.
Kennt ja CJs von Pioneer. Das sind diese.
Ich weiß nicht, ob die jeder kennt, aber.
Ja, das ist doch von jeder Haarshampoo-Werbung aus der Printpresse.
Ja.
Das sind immer Ja. Und da sind immer keine Kabel drin. Also es ist quasi das gleiche wie zwei Plattenspieler, nur dass da so zwei Jogwheels sind. Mhm. Und das war früher für CDs. Die DJs sind aber dabei geblieben, obwohl es keine CDs mehr gibt, stecken sie jetzt oben ihren USB-Stick rein, weil sie einfach das Haptische davon gut finden. Da kannst du genauso mit Übergänge machen wie mit einem Plattenspieler. Mhm. Und eine Konsole ist das genau das Gleiche. Du hast, da ist nur alles in eins. Du hast ein Mischpult, du hast zwei Jogwheels an den Seiten und du musst dir keinen Kopf mehr um irgendwas machen, weil du gehst einfach nur mit einem Cinch-Kabel irgendwo rein in ein Mischpult oder in eine Endstufe oder sonst was und bist dein eigener Chef. Und es kann nichts mehr schief gehen, außer das Ding ist kaputt.
Das heißt, für alle, die zuhören, du könntest jetzt eigentlich auch dieses...
Ich könnte den,
das
jetzt hier aufbauen, aufbauen
und
auflegen.
Hier im... Ja.
Wenn du eine Bluetooth-Box hättest, könnte ich
hier
jetzt
Habe ich nicht
aufnehmen.
Dabei, leider. Aber ist das was, was... Ist das irgendwie nochmal was... Also, man könnte jetzt auch denken, du hast genug zu tun mit Live-Auftritten, dass du jetzt nicht auch noch auflegen musst. Ich habe ja auch ein paar Jahre aufgelegt und weiß, das ist auch nochmal auf eine andere Art und Weise anstrengend, würde ich sagen, weil es ist schon sehr unglamourös auch aufzulegen. Mhm. Und du bist halt, wenn du eine Show hast, spielst du vielleicht um 8 und du hast dein ganzes Team, aber beim Auflegen bist du meistens alleine unterwegs. Manchmal hast du auch super scheiß Uhrzeiten. Dann bist du in irgendeinem am Arsch der Welt und baust dann da dein Setup auf. Die haben alle gar keinen Bock auf deine Musik. Also es ist wahrscheinlich schon nochmal, ich weiß nicht, ob es bei dir anders ist, weil du als Jan Delay spielst, aber es ist schon nochmal unglamouröser. Ist
genauso trist.
Warum machst du das trotzdem? Warum gibst du dir das?
Ich pick mir nur die Kirschen raus. Ich mach das, weil es mir tierischen Spaß bringt, aber es macht mir immer nur eine Zeit lang Spaß, bis wieder die ersten Scheiß-Gigs kommen. Mhm. Dann sage ich so, reicht. Ich habe aber so ein paar, so ein kleines Klientel an Leuten, weil ich das schon so lange mache, die meine Freunde sind, auch wo ich genau weiß, wie das abläuft und wo ich dann einfach Bock habe. Mhm. Weil es bringt mir eigentlich tierisch Spaß aufzulegen, weil es einfach, ich weiß auch nicht warum. Ich habe, als der erste große Lockdown war und gar nichts ging im ersten Jahr oder die ersten anderthalb Jahre, ne, da habe ich irgendwann gemerkt, dass ich das Auflegen noch mehr vermisse als das Auftreten.
Wirklich? Ja. Krass.
Ich habe mich mehr darauf gefreut, das erste Mal wieder aufzulegen. Weil ich glaube, dass Auflegen noch viel, da kann alles passieren. Mhm. Auftreten ist ziemlich klar. Mhm. Okay, das ist die Setlist, ich gehe da rauf. Mhm. Die Leute sind cool drauf oder nicht. Mhm. Wenn sie nicht drauf sind, dann muss ich arbeiten. Am Ende habe ich sie irgendwann im Sack. Und es ist alles irgendwie, ich liebe das, versteh mich nicht falsch. Mhm. Ich liebe das, aber es ist alles ziemlich klar. Hm. Und beim Auflegen kann alles passieren. Es kann auch ganz schlimm in die Hose gehen. Mhm. Aber es kann auch richtig krass werden und es ist immer anders. Also du nimmst einmal die falsche Abzweigung oder einmal die richtige Abzweigung oder keine Ahnung, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich finde, irgendwie habe ich das noch mehr vermisst. Das heißt nicht, dass ich das besser finde als Auftreten. Nur in diesen anderthalb Jahren habe ich mich mehr danach gesehnt, mal endlich wieder aufzulegen.
Du hast ja auch eine ganz andere Freiheit, ne? Ja. Also der Abend, also ich weiß nicht, wie sehr du dich vorbereitest, aber es kann ja alles dann passieren, auch im Sinne von, was spielst du heute, worauf haben die Leute Bock, was wollen die hören? Und ja, deine Tour ist natürlich immer durchgetaktet.
Genau, du weißt schon, auch beim Tour, bei der Tour weißt du ja auch, oder beim Gigs weißt du ja auch viel mehr, was da für Leute kommen und was die hören wollen. Das weißt du beim Auflegen nicht. Mhm.
Und hast du so, weil du gerade so sehr davon geschwärmt hast, als hättest du so einen bestimmten Moment im Kopf, gab es mal so einen Auflegemoment, der dir irgendwie so besonders hängen geblieben ist, wo du so warst, so geil, das ist irgendwie nochmal, hat nochmal eine andere Magie drin, als jetzt das Live-Spielen vielleicht?
Komischerweise ist es da genau andersrum. Ich habe 1000 magische Momente vom Live-Auftreten, wo ich sage, oh, das war das Allerschönste, aber beim Auflegen irgendwie...
Ich habe einen ganz magischen Auflegemoment und zwar war das auf dem Spektrum. Und das Witzige war, in Hamburg, ja stimmt, in Hamburg. Und das Witzige war, noch am Anfang, genau dieses mit dem Aufbau, und ich kenne das sehr, sehr gut. Und ich habe aufgebaut und es funktionierte endlich alles. Ich habe mir das irgendwann antrainiert, wirklich hart antrainiert, dass ich beim Aufbauen ganz entspannt war. Weil mich das so genervt hat, genau das, was du meintest, dass man immer so Angst hat, das funktioniert nicht. Weil ich kenne das halt vom Radio, es ist halt, es kann immer irgendwas nicht funktionieren. Es kann halt immer sein, dass die Knöpfe nicht mehr funktionieren, da musst du halt eine Stunde labern. Okay, ist jetzt übertrieben, aber vielleicht 20 Minuten und du weißt nicht, wann es wieder funktioniert. Deswegen war ich irgendwann so, es wird schon irgendwie passen und es passt auch immer irgendwie. Also es war noch nie so, dass ich nicht spielen konnte. Dann habe ich es gerade aufgebaut und war der erste Song lief und alle hatten richtig Bock. Und dann lief dann eine Riesenspinne über meinem Pult. Und ich habe die versucht, so irgendwie mit einer Flasche oder irgendwie so einfach nur so wegzudingsen. Und dann habe ich aber den Knopf getroffen und das Kabel und war kurz Abbruch. Das war auf jeden Fall, vor allem die draußen müssen, also die davor standen, müssen sich gedacht haben, was war denn da los, weil ich da so rumgehampelt bin. Und
ja,
dann war,
die wissen ja auch nicht, dass
da wissen nicht, dass da gerade eine Spinne lang gelaufen ist. Ja, aber auf jeden Fall war das ein richtig toller Gig, weil das Closing vom Festival war und alle hatten halt richtig Bock und es war so der harte Kern. Und das war einfach so einer, wo man richtig, ich war so richtig glücklich währenddessen.
Ja.
Also man hat das ja so richtig, so ein krasses Glücksgefühl sind ja schon eher besondere Momente im Leben. Und das assoziiere ich damit. Ich kann auch gar nicht genau festmachen, warum. Es war einfach so der perfekte DJ-Moment.
Ja, sowas habe ich bestimmt auch gehabt. Also genau das führt ja dazu, dass man das so geil findet. Ich glaube, ich finde auch einfach das so toll, dass man für sich selber Tanzmusik auflegt.
Mhm.
Weißt du?
Ja.
Wenn ich habe ja keine Lust, zu meinen eigenen Songs zu tanzen.
Ja.
Also, na klar, also ist alles cool.
Aber die hörst du ja auch andauernd.
Genau. Das ist, aber wenn man dann auf einmal für sich selber auflegen kann und dann tanzt, und das finde ich einfach schön.
Das ist so Spaß. Die Drinni-Variante oder die introvertierte Variante vom Feiern gehen, finde ich auch.
Ja.
Weil man hat so seine Ecke für sich.
Genau.
Man ist so abgeschottet von den anderen. Man ist auf einer Party, aber man ist jetzt nicht, ich sag mal, freiwillig hingegangen, sondern schon auch irgendwie Arbeit.
Genau,
und man kann aber die Musik spielen, die man selber hören will. Ist auch sehr narzisstisch auf eine Art.
Genau,
aber
DJ Matt. Das ist die DJ Matt Theorie und die stimmt einfach. Er meinte, guck mal, ich bin damals das erste Mal in die Disco gekommen, ich habe das gesehen, ich habe erstmal rumgehangen, so okay, ich habe keinen Bock zu tanzen, nee, was macht der Typ da hin? Technik, geil, legt auf. Geguckt,
man hat
okay,
so best
das
of both
will ich machen,
words,
für
ne?
immer.
Ja.
So, muss ich mit keinem sabbeln,
kann
ich einfach, muss nicht dancen und kann einfach meinen Scheiß machen, hat mit Technik zu tun. Top.
Geil, wir kommen jetzt gleich schon in Bremen an, deswegen wünsche ich dir sehr, sehr viel Erfolg bei deinem Gig heute
danke
Abend.
Danke sehr.
Und viel, ich drücke natürlich die Daumen, dass das in die Show klappen wird.
Ja, danke.
Aber ich bin bester Dinge.
Ich auch.
Danke dir für die gemeinsame Fahrt.
Gerne.
Ich hoffe sehr, meine Bahnfahrt mit Jan Delay hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Falls ja, dann bleibt jetzt auf jeden Fall dran, denn ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt. Das könnt ihr machen, indem ihr ihn weiterempfehlt an eure Freunde und Freundinnen, ihn fleißig auf Social Media teilt oder uns eine positive Bewertung oder einen Kommentar hinterlasst. Die nächste Folge erscheint in 14 Tagen, dann zu Gast Marc Benecke.